Wir wollen einfach zu Beginn mal diesen Text gemeinsam jetzt sprechen, ganz bewusst, und ihn damit uns auch ein kleines Stückchen aneignen. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Und wir erinnern uns. Die Frage, wo sind die Toten, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden, für welche Zeit und für welche Person diese Frage gestellt wird. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Diese doppelte Vorfrage müssen wir immer stellen, bevor wir die Frage, wo sind die Toten, biblisch zutreffend beantworten können. Wir können uns das vielleicht anhand eines Koordinatensystems vorstellen. Horizontal haben wir die Zeitachse, die vertikale Achse stellt die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott und damit eben auch zu den Oberen oder nicht zu Gott und damit eben dann auch zu den unteren Aufenthaltsräumen des Todes da. Beide Achsen treffen sich in der Mitte, in der Auferstehung Jesu von den Toten. Und so entstehen durch die sich kreuzenden Achsen des Koordinatensystems vier Bereiche, vier Quadranten, die die Aufenthaltsräume der Toten vor und nach der Auferstehung Jesu jeweils für die Glaubensmenschen und die anderen darstellen. Und dieses Koordinatensystem, wir haben da ja letztens drüber gesprochen, können wir vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um das anschaulich zuordnen zu können. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass die Frage der existenziellen Zugehörigkeit eines Menschen die Grundvoraussetzung dafür ist, wo es nach dem Sterben hingeht. Ein Mensch, der mit und in Christus gelebt hat, der wird doch in die lebendige Gemeinschaft mit Christus hineinsterben. Ein Mensch hingegen, der getrennt von Christus gelebt hat, wird doch getrennt von Christus in die Gottesferne hineinsterben. Der eine stirbt in den Tod und der andere stirbt in das Leben hinein. Also an unserer Stellung zu Jesus entscheidet sich hier und heute, wo wir nach dem Sterben hingehen. Waren wir hier auf dem schmalen Weg unterwegs, dann werden wir durch die Tür des Sterbens hindurchgehen, auch dort auf dem schmalen Weg zum Herrn ankommen. Waren wir hier auf dem breiten Weg unterwegs, dem Mainstream, wir alle so eben ohne Gott leben, dann werden wir auch durch die Tür des Sterbens dort, genau an dieser Stelle wieder rauskommen. Der Weg hier führt durch die Tür des Sterbens und geht auf der anderen Seite genau auf demselben Weg weiter. Da springen wir nicht einfach von dem einen zum anderen. Das ist wichtig. Von daher hängt das Leben hier und das Leben da miteinander zusammen. Der Weg, auf dem wir hier unterwegs sind, ist auch der Weg, auf dem wir dort unterwegs sind. Das war der Kernpunkt des ersten Teils. Im zweiten Teil, heute, wollen wir uns anhand einiger biblischer Texte noch genauer anschauen, wie es nach dem Sterben mit den Toten weitergeht und was Inhalt unserer Hoffnung sein darf. Wir gehen also heute noch einen Schritt weiter, es wird noch ein Stück herausfordernder. Wir beginnen mit der Frage, was geschieht im Sterben? Nach dem Zeugnis der Bibel bildet der Mensch eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Wir lesen das in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, übrigens die einzige Stelle, wo das alles drei in einem Vers so zusammengefasst wird. Euer Geist, samt Seele und Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also hier sehen wir beschrieben die Ganzheit des Menschen, um deren Bewahrung es Paulus in diesem Segenswort gerade geht. Da beschreibt er die Ganzheit des Menschen und die Einheit des Menschen nach Geist, Seele und Leib. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Und um zu verstehen, was beim Sterben des Menschen geschieht, schauen wir uns zunächst einmal an, was bei seiner Erschaffung geschieht. Wie war das bei der Schöpfung? 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Also den letzten Satz, da würde ich ja gleich wieder am liebsten loslegen in unserer heutigen Zeit. Aber ist nicht unser Thema, ich kann mich aber kaum beherrschen. Ja, nein. Als Mann und Frau schuf er sie, nur am Rande. Das suchen wir uns nicht aus. Das hat Gott entschieden. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Hier steht im hebräischen Grundtext für das Wort schuf das Wort bara. Und dieses Wort bara wird nur für das Schaffen Gottes verwendet. Ausschließlich. Niemals, wenn ein Mensch was macht. Bara ist ein Begriff, der wird nur ausschließlich für das Schaffen Gottes verwendet und meint ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. So wie in Hebräer 11, Vers 3, der schon beschrieben wird, dass wir durch den Glauben verstehen, dass alles, was man sieht, aus nicht erscheinenden, nicht sichtbaren, wahrnehmbaren, messbaren geworden ist von Gott her. Bara, ausschließlich gebraucht für das Schaffen Gottes und meint ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Und damit soll ausgedrückt werden, dass der Mensch ohne Entwicklung aus einer Vorstufe als etwas völlig Neues erschaffen wird. Als erstes Wesen im Bilde Gottes. Als ein Wesen mit einer geistigen, immateriellen, aus Gott stammenden und zu Gott hingewandten Anlage und Bestimmung. Eben nicht nur als ein materielles, sondern zugleich auch als ein geistiges Wesen. Und deshalb kann die Ideologie des Materialismus dem Menschen nie gerecht werden, weil der Materialismus eben nur einen Teilbereich des Menschseins erfasst und diese ganze geistige Dimension des Menschseins nicht erfassen. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Odem, Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden. Hier steht nun wieder im hebräischen Grundtext für bildete, das Wort Yassar. Es wird für das Arbeiten mit bereits vorhandenem Material gebraucht und meint das hervorgebrachte Gestalten, Bild. Es wird also etwas gestaltet, was schon da ist. Und damit soll ausgedrückt werden, dass der Mensch in seiner äußeren Leiblichkeit aus dem bereits vorhandenen Material des Erdbodens von Gott gestaltet wird. Der Leib des Menschen gehört also zur materiellen Welt. Gott formt aus dem Staub des Erdbodens den Leib des Menschen in einzigartiger, wunderbarer Weise. Wir staunen, wie unser Körper selbst jetzt nach dem Sündenfall immer noch funktioniert und beschaffen ist. Allein das ist anbetungswürdig. Aber das wirklich Neue dieses Menschen besteht darin, dass Gott in seine Nase Atem des Lebens einhaucht und ihn so mit seinem Geist beschenkt. Es ist der gehauchte Geist Gottes, um den es hier geht. Und damit gehört der Mensch nicht nur zur Welt der Materie, sondern auch zur Welt des Geistes. Der Leib bildet die Schnittstelle zur Welt der Materie. Der Geist bildet die Schnittstelle zur Welt des Geistes. Der Geist ist die Kommunikationszentrale Gottes im Menschen. Der Sitz unseres Gewissens. Durch den Geist können wir von Gott her unser Ich uns selbst spiegeln, über uns selbst nachdenken. In 1. Korinther 2, Vers 11, da schreibt Paulus von ganz anderem Zusammenhang: Niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Ja, hier wird deutlich, der Geist des Menschen, den wir geschenkt bekommen haben, der gibt uns die Möglichkeit, über uns selbst zu reflektieren, nachzudenken, von Gott her sozusagen auf uns selbst zu schauen. Und der Geist Gottes wiederum, der erforscht das Wesen Gottes. Und deshalb kann ein Mensch nur wissen, was in Gott ist, wenn es ihm durch den Geist Gottes geoffenbart wird. Anders wissen wir es nie. Anders sind es immer nur religiöse Vorstellungen. Darum beruht unser Glaube nicht auf den religiösen Vorstellungen und Projektionen des Menschen, sondern lebt und kann nur leben von der Offenbarung Gottes, die von ihm her zu uns kommt. Und was ist die Spitze, der Höhepunkt der Offenbarung Gottes? Jesus. Jesus in ihm. Er ist das Abbild des lebendigen Gottes, die wesenhafte Darstellung dessen, wie Gott ist. In Jesus sehen wir, wie Gott ist. Also der Geist des Menschen gibt uns die Möglichkeit, unser Ich zu spiegeln, über uns selbst nachzudenken. Und wenn Gott seinen Geist zurückzieht, stirbt der Mensch. Ohne den Geist Gottes ist diese Materie tote Materie. Wir lesen in Prediger 12, Vers 7, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Hier wird das Sterben also als Umkehrung des Schöpfungsberichtes ausgedrückt. Der aus Staub gebildete Leib kehrt zur Erde zurück und der Geist kehrt in die Verfügungsgewalt Gottes. Dabei fällt auf, dass hier nur von Leib und Geist des Menschen gesprochen wird. Aber der Mensch ist mehr als Leib und Geist. Unser Bibelwort in 1. Mose 2, Vers 7 sagt, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und damit wird ein Geheimnis ausgedrückt. Der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine lebende Seele. In dem Moment, wo Gott seinen Lebensgeist in den Erdenkloß hineinhaucht, entsteht etwas Drittes. Der Mensch als lebende Seele. Mit einer körperlichen und einer geistigen, einer materiellen und einer immateriellen Seite. Vielleicht kann man das mit einem Embryo vergleichen. Wenn die Samenzelle sich mit der Eizelle verbindet, entsteht daraus etwas Lebendiges Drittes, der Embryo. Er trägt die genetischen Anlagen des Vaters und der Mutter in sich und ist doch etwas Drittes und vollkommen Neues. Und so wie der Embryo und später das Kind mehr ist als die Summe aus Eizelle und Samenzelle, aus den genetischen Anlagen Vaters und Mutters, So ist der Mensch als lebende Seele mehr als nur die Summe aus Materie und Geist. Dieses Dritte, was aus der Verbindung von Geist und Materie entsteht, nennt die Bibel lebende, lebendige Seele. Die Seele steht für die Person des Menschen, seine individuelle Identität. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit des Menschen, mit den Ausdrucksformen Denken, Fühlen und Wollen. Die Seele ist der Sitz des Ich-Bewusstseins, der Geist der Sitz des Gottesbewusstseins und der Leib der Sitz des Umweltbewusstseins. Und die Seele als Persönlichkeit, als Ich des Menschen, steht dabei zwischen Leib und Geist, empfängt von beiden Impulsen, nimmt über beide Schnittstellen, über den Leib und über den Geist, teil an der materiellen und der immateriellen Wirklichkeit und ist mit beiden zu einer Einheit verbunden. Also das ist das klassische Sandwich-Bild, ne? So ein Burger. Die Seele ist ein Stück Fleisch dazwischen. Ja, oben was, unten was. So könnt ihr euch das vorstellen. Und jetzt ist das Entscheidende, als der Sündenfall geschah, da ist dieser Geist im Menschen reduziert worden auf einen glimmenden Docht. Wir haben die Verheißung den Propheten, dass Gott diesen glimmenden Docht nicht auslöschen. Und in der Wiedergeburt, der geistigen Wiedergeburt des Menschen, wenn wir uns also hinwenden, unser Leben Christus geben, dann sagt dieser Herr, dass er uns seinen Heiligen Geist senden wird und wir geistlich von Neuem geboren werden. Jesus sagt das zu Nikodemus. Es kann niemand das Reich Gottes eingehen, es sei denn, er wird von oben her aus Gott neu geboren. Und in diesem Prozess kommt also der Geist Gottes und nach Römer 8 verbindet er sich, verknüpft er sich mit unserem Geist. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist kommt und setzt an den Geist des Menschen. Und dort wird der neue innere geistliche Mensch geistlich neu geboren. Neuer kleiner geistlicher Mensch in uns, der jetzt wachsen und sich entfalten. Der Mensch ohne den Heiligen Geist hat also den Geist nur als glimmenden Docht in seiner rudimentären Form nach der Lösung der Trennung von Gott, dieses Sterben, werdet ihr sterben. Ja, das ist ein körperlicher Prozess, zeigt aber auch, dass geistlich etwas in uns gestorben ist. Darum Epheser 2, ihr seid tot für Gott in euren Sünden. Und deshalb ist dieser Geist im Menschen kaum noch wirksam. Wir spüren es noch ein bisschen am Gewissen. Ja, das Gewissen, das schlägt noch manchmal, da kann Gott noch sich hinein offenbaren, da spricht er noch auch ins Leben hinein. Aber richtig stark in uns wird es erst in dem Moment, wo der Geist Gottes in unser Leben kommt und diesen toten Geist in uns jetzt wieder mit seinem Leben erfüllt und uns wieder verbindet mit Gott. Dieser Geist Gottes, der verbindet uns jetzt wieder. Ja, am Computer habe ich dann öfter so meine Tastatur und dann steht da das einmal drin und schaut, bong, Verbindung abgebrochen. Verbindung abgebrochen. Das erschreckt mich denn jedes Mal. Ich denke, wow, das klingt tragisch. Das ist tragisch. Wenn die Verbindung des Menschen zu Gott abbricht und hier schenkt Gott seinen Geist, damit diese Verbindung wiederhergestellt wird zwischen Gott und dem Menschen. Damit wird aber auch eine enorme Spannung im Menschen jetzt entstehen. Denn vorher haben wir in unserer alten Art nach den Impulsen gelebt, die eben vom Körper oder von unserer alten, unerneuerten menschlichen Art in unserer Seele, wie die ausgehen. Wir haben gelebt und ab und zu schlug mal der Geist das Gewissen an, hat uns in gewisse Spannung gebracht, aber im Wesentlichen ziehen wir unser Ding durch, einseitig bestimmt und getrieben aus dem Körperlichen, aus den Impulsen von außen, der Sichtbarkeit und unserer Seele mit ihrer alten, unerneuerten menschlichen Art, im Egoismus, im Hochmut, im Stolz und. Jetzt kommt der Geist Gottes in uns rein. Und jetzt sagt der Apostel Paulus in Galater 5, Geist und Fleisch in uns sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja? Wir haben also die Impulse des Fleisches von außen gesetzt oder auf unserer Seele kommt, unserer alten Art, und die wollen das tun. Dann kommt der Geist Gottes und sagt, nein. Und mit einmal haben wir in uns diese Spannung, diese Zwiespalt. Und umgekehrt, der Geist Gottes, der gibt uns einen Impuls in unser Leben. Wir sollen das jetzt tun oder jenes lassen. Und dann kommt wieder unser Fleisch, unsere fleischlichen Art, die Impulse von außen, aus der Sichtbarkeit, aus der Körperlichkeit, aus unserer alten und erneuerten Seele. Und dann sagt er, nein, das lassen wir lieber. Und damit entsteht in uns eine Spannung, ein Kampf. Und deshalb sind manche entsetzt, sagen, ich bin nicht zu Jesus gekommen. Jetzt fängt der Stress ja erst an. In gewisser Weise stimmt das. Denn vorher hatten wir keinen Kampf in uns. Jetzt mit einmal ist er da, weil der Heilige Geist in uns wirkt und der in krassem Widerspruch steht zu unserer alten, natürlich menschlichen Art. Ja? Also, unsere Seele, unser Ich, unsere Willenszentrale, die steht in der Mitte und kriegt Impulse von links, aus dem Fleisch, aus dem Leiblichen, aus dem Sichtbaren, aus dem Alten heraus und von rechts, aus dem Heiligen Geist. Und das bringt unser Leben in eine Grundspannung, und das hat was zu tun mit dem Kampf des Glaubens. Denn Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das müssen wir wissen. Und darüber dürfen wir nicht entsetzt sein, oh, ich bin nicht Christ. Und mit einmal merke ich, wow, das kämpft wieder in mir. Und wie kann denn das sein? Ja, das ist gerade der Beweis, der Echtheitsbeweis dafür, dass der Geist in dir ist. Denn wo der Geist nicht in dir ist, da kämpft nichts, da schläft alles. Ruhig vor sich hin. Also in gewisser Weise sage ich, freut euch am Kampf. Das ist das Echtheitszeichen eures Lebens. Also, die Seele als Persönlichkeit, als Ich des Menschen steht zwischen Leib und Geist, empfängt von beiden Impulsen, nimmt über beiden Schnittstellen teil an der materiellen und der immateriellen Wirklichkeit und ist mit beiden zu einer Einheit im Menschen verbunden. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Die materielle und immaterielle Seite des Menschen wird im Sterben auseinandergerissen. Der Leib kehrt zum Staub des Erdbodens zurück und schläft in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Die Seele geht ins Totenreich, griechisch Hades, hebräisch Sheol. Oder aber zu Christus. Je nachdem, ob der Betreffende zu seinen Lebzeiten ein Eigentum Jesu war oder nicht. Und dort im Totenreich wartet die Seele auf den Tag der Auferstehung des Leibes. Zum Leben oder zum Gericht. Auferstehung meint immer Auferstehung des Leibes. Der Geist. Der Geist kehrt nach Prediger 12, Vers 7 zu Gott, gemeint ist in Gottes Verfügungsmacht, zurück. Wenn man das so hört, könnte man denken, dass damit eine Dreiteilung des Menschen im Sterben ausgesagt wird. Das ist aber bei genauerem Hinschauen in der Schrift nicht der Fall. Die Bibel spricht beim Sterben immer nur von einer Zweiteilung. Ob sie nun Leib und Geist, wie in Prediger 12, Vers 7, oder Leib und Seele einander gegenüberstellt. Wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 27 und 31. Neben dem Leib des Menschen wird beim Sterben immer nur seine Seele oder sein Geist erwähnt. Nie beides gleichzeitig und nie an getrennten Orten. Und das sehen wir auch an zwei sehr interessanten Bibelstellen, in Offenbarung 6, Vers 9 und in Hebräer 12, Vers 23. In beiden Bibelstellen wird von verstorbenen Glaubensmenschen gesprochen, die ihre neue Leiblichkeit noch nicht empfangen haben, darauf noch warten. Und in diesem Zustand, vor ihrer Auferstehung, werden sie in Offenbarung 6, Vers 9 als Seelen unter dem himmlischen Altar bezeichnet, während Hebräer 12, Vers 23 von den Geistern der vollendeten Gerechten spricht. Beide Bezeichnungen, Seelen, Geister, werden hier also austauschbar gebraucht für Verstorbene, die noch auf die Auferstehung des Leibes warten. Geist und Seele des Menschen bilden als immaterielle Seite, als Persönlichkeit des Menschen und bleiben beieinander. Im Totenreich oder bei Christus. In der Erwartung der Auferstehung des Leibes. Es geht beim Sterben also immer nur um eine Zweiteilung, um die Scheidung der materiellen von der immateriellen Seite des Menschen. Um die Scheidung des Leibes auf der einen, von Geist und Seele auf der anderen Seite. Geist und Seele bilden gemeinsam die auch nach dem Sterben weiter bestehende Persönlichkeit des Menschen. Deshalb sprechen einige Brüder hier auch von der Geistseele des Menschen. Das trifft so den biblischen Befund und ist sprachlich praktikabel, aber eben kein biblischer Begriff. Und deshalb bleibe ich beim Gebrauch dieses Doppelbegriffs immer etwas vorsichtig und wo es passt, spreche ich deshalb lieber von der Person des Verstorbenen. Wie ergeht es nun dieser immateriellen Seite des Menschen aus Seele und Geist? Wie ergeht es ihm als Person? Wo ist der Verstorbene? In welchem Zustand befindet er sich? Da haben wir in Lukas 16, in Versen 19 bis 31, eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mal vor knapp 2 Jahren über das ganze Kapitel hier mal bei euch gesprochen, aber da gehören einfach Aussagen auch in diesen Themenkomplex rein, deshalb bringe ich sie hier. Und ich weiß nicht, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, dass ich das überhaupt mal gemacht habe. Wer sich erinnert, dem sage ich das Wort meines Musiklehrers, in der Wiederholung liegt der Fortschritt. In Lukas 16, 19 bis 31 erzählt Jesus eine ganz besondere Geschichte. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es gibt wohl keine zweite biblische Geschichte, in der Jesus uns den Vorhang zur jenseitigen Welt so weit öffnet wie hier. Das macht diese Geschichte so besonders und für unsere Fragestellung so interessant. Für die Bedeutung und Aussagekraft dieser Geschichte ist es übrigens völlig egal, ob es sich dabei um eine reale Geschichte oder nur um ein Gleichnis handelt. Das ist nämlich umstritten. Denn auch bei einem Gleichnis erfindet Jesus keine Realität, sondern geht immer von einer bestehenden Realität aus, in die er seine Geschichte einbettet. Genauso wie er es erzählt, hätte diese Geschichte des Gleichnisses in der Realität passieren können. Nur dass es sonst bei den Gleichnissen Jesu eben die Realität dieser Welt ist, die den Hintergrund der Geschichte bildet. Hier aber in Lukas 16 überschreitet Jesus mit seiner Geschichte die Grenze von Immanenz und Transzendenz. Das Ungewöhnliche. Und wegen einiger anderer ungewöhnlicher Fakten gehe ich persönlich deshalb davon aus, das ist kein Gleichnis, das ist eine ganz reale Geschichte, die Jesus da erzählt. Aber wie gesagt, selbst wenn man es als Gleichnis klassifiziert, es ändert im Ergebnis nichts. Auch hierbei beschreibt unser Herr eine Realität, die Realität von Immanenz und Transzendenz in einer Geschichte, und das ist das Faszinierende an dieser Geschichte, die fängt hier an und geht da weiter und zeigt, beides gehört zusammen. Lukas 16, 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Schon die Art des Sterbens unterscheidet sich. Lazarus wird im Sterben von den Engeln hinübergetragen. Der Reiche hingegen, der wird nur zu Grabe getragen. Und so lesen und hören wir immer wieder, wie Glaubensmenschen im Sterben durch das Tal des Todesschattens auf ganz persönliche Weise von ihrem guten Hirten hindurchgetragen und abgeholt werden. Da habe ich mich gefreut, ob Psalm 23 passt heute super hin. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, denn du bist bei mir. Und das sehen wir, das gilt hier fürs Sterben. Darum ist dieses Tal des Todesschattens in tiefster Weise eigentlich auch ein Bild für diesen Prozess des Sterbens. Auch wenn ich durch dieses Tal des Todesschattens hindurchgehe, du bist bei mir, mein guter Hirte. Der eine wird von Engeln hinübergetragen, der andere geht auf die offenen Arme Jesu zu. Ich habe hier schon wunderbare Zeugnisse gehört, auch aus eurer Mitte, wo jemand kam und mir erzählt hat, wie sie erlebt hat, wie ihr Mann im Sterben abgeholt wurde. Das kann man ja gar nicht erzählen, wird man sofort in die Psychiatrie, in eine Abteilung weitergeschickt. Das ist die Realität. Die Realität der unsichtbaren Welt. Wenn wir eine Reise machen, dann ist es doch wunderbar, wenn wir am Bahnhof oder am Flughafen abgeholt werden. Und hier bei Lazarus geschieht genau dies. Und ich bin sicher, dass der Herr jedes seiner Kinder abholt. Auf die eine oder andere Weise. Niemand wird am Bahnhof des Sterbens einfach allein stehen gelassen. Sterben wir dem Herrn. Römer 14, 8. Auf ihn zu, auf ihn hin, in seine Gegenwart, in seine Arme. Interessant, als Stephanus gesteinigt wird, schenkt der Heilige Geist ihm einen Blick in den geöffneten Himmel. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 55. In dieser letzten Phase, wo er gesteinigt wird, da kann er mit einmal von Gott geschenkt einen kurzen Blick tun in den Himmel. Der Himmel ist verschlossen für uns, für unsere Augen. Aber hier tut Gott dieses Wunder in dieser schlimmen Situation, dass er kurz diesen Vorhang ein bisschen aufmacht und Stephanus mit einmal durchgucken kann. Und wir sehen in diesem Text, dass er sagt, ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. Ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. Wir wissen doch aus der Bibel, eigentlich sitzt Jesus ja seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Das wird an unzähligen Stellen, zum Beispiel Lukas 22, 69, bezeugt, dass Jesus sich nach seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes gesetzt hat. Gesetzt hat. Auf den Thron. Aber als Stephanus gesteinigt wird, hält es unseren Herrn nicht auf seinem Thron. Als sein Knecht den Märtyrertod erleidet, steht Jesus auf und deshalb sieht Stephanus Jesus stehen. Was für eine Botschaft der Liebe und der innersten Anteilnahme unseres Herrn kommt in diesem Aufstehen Jesu zum Ausdruck. Hier geht Jesus seinem Knecht gleichsam entgegen, nimmt seinen Knecht bei sich auf. Und so betet Stephanus in Apostelgeschichte 7, 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich bin sicher, dass dieses Gebet erhört wurde und Jesus den Geist des Stephanus bei sich aufgenommen hat. Als Jesus am Kreuz stand, da ruft er mit lauter Stimme, Lukas 23, 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Erkennt ihr den Unterschied? Stephanus bittet darum, dass Jesus seinen Geist aufnimmt. Jesus selbst kann in dieser Stunde am Kreuz seinen Geist nur in die Hände des Vaters übergeben, weil er weiß, dass er jetzt zunächst der Macht des Todes ausgeliefert wird. Aber er befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters in der Erwartung, dass der Vater ihn aus den Toten auferwecken wird. Und wurde erhört. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte aus Lukas 16, Vers 23. Und als er, der Reiche, im Hades, im Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der Hades ist die griechische neutestamentliche Bezeichnung für das Totenreich, diesen Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen bzw. Geister. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments wird dieser Ort Sheol genannt. Aber beide Begriffe bezeichnen denselben Ort, einmal in Hebräisch der Sprache des AT und einmal in Griechisch der Sprache des NT. Im Hades, im Totenreich, warten die Verstorbenen auf den Tag ihrer Auferstehung, zum Leben oder zum Gericht. Der Hades ist also nur ein Warteraum, eine Zwischenstation, noch nicht der endgültige Bestimmungsort der Verstorbenen. Der Hades darf nicht mit der Hölle, der Gehenna, dem Feuersee, verwechselt werden. Diese letzteren bezeichnen den Strafort nach dem Gericht. Der Hades hingegen den Warteraum vor dem Gericht. Man könnte deshalb den Hades auch die Untersuchungshaft Gottes nennen. Ja, wir unterscheiden, die Untersuchungshaft ist die Inhaftnahme eines Menschen vor seinem Prozess. Die Strafhaft ist die Haft, nachdem das Urteil gefällt worden ist. U-Haft, Strafhaft. Totenreich, Hades oder Hölle, See des Feuers, Gehenna. Auch die Untersuchungshaft ist im Übrigen nicht angenehm. Aber das Urteil steht noch aus. Und Abrahams Schoß, von dem hier die Rede ist, ist in der jüdischen Theologie die Bezeichnung für den Ort der Gemeinschaft der verstorbenen Frommen mit Abraham im Hades. Denn Abraham ist für den Glauben der Israeliten der persönliche Sammel- und Mittelpunkt im Totenreich. Und das greift Jesus hier auf. Nach Apostelgeschichte 2, den Versen 27 und 31, um nur eine Stelle zu nennen, befinden sich zumindest bis zur Auferstehung Jesu auch die Gläubigen des Alten Testamentes dort im Hades. Man kann also sagen, dass Abrahams Schoß eine besondere Abteilung im Hades ist. Die Abteilung, in der sich die abgeschiedenen Seelen der alttestamentlichen Heiligen befinden. Und ihr habt es an dem Schaubild gesehen, Abrahams Schoß, das ist ja so zwischen Himmel und Hölle, hätte ich fast gesagt, so angesiedelt. Ne? Das liegt so auf der Linie, weil eigentlich ist Abrahams Schoß eine Abteilung im Sheol, denn Jesus ist noch nicht auferstanden und damit sind alle noch unter der Macht des Todes. Also eigentlich müsste man Abrahams Schoß komplett nach unten ziehen, ganz in den links unteren Quadranten. Aber Abrahams Schoß ist der Sammelort der alttestamentlichen Frommen. Also das drängt schon nach oben und ist eine besondere Abteilung im Totenreich. Und das Totenreich, die Realität der unsichtbaren Welt ist viel diffiziler und strukturierter und konkreter
Als wir immer so denken, für uns ist das, ein Nebel, eine große Soße.
Nein, 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 nein. Da gibt es Milliarden von Wesen. Da gibt es Strukturen.
Machtstrukturen. Paulus spricht davon, von all denen in Epheser 6 und.
Und alles Sichtbare ist eigentlich immer nur ein Bild des Unsichtbaren. Also bitte nehmen wir die Realität der unsichtbaren Welt. Nehmen wir die ernst.
Und Abrahams Schoß ist zur Einabteilung in diesem Totenreich, und zwar getrennt durch eine Kluft von dem übrigen Bereich. Und deshalb habe ich dort in diesem Schaubild eine dicke Linie um Abrahams Schoß gemacht, um zu zeigen, das ist eine getrennte Zone dort im Scheol. Auch wenn es dort weitaus angenehmer ist, bleibt auch Abrahams Schoß nur ein Warteraum. Der besondere Warteraum für diejenigen, die an der Auferstehung des Lebens teilhaben werden. Und hier, an dieser Stelle, merken wir bei Lukas 16 einfach den heilsgeschichtlichen Standort vor Ostern. Darum ist wichtig, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen. Wir können nicht einfach das alles als gleichwertig erachten. Die Heilsgeschichte Gottes läuft weiter. Und mit Jesus und mit seiner Auferstehung und mit der Gemeinde hat sich so viel geändert. Das können wir nicht einfach gleichsetzen. Heilsgeschichtlich die Bibel lesen, fortschreitender göttlicher Offenbarung. Ganz wichtig, um nicht alles durcheinander zu bringen. Und hier an dieser Stelle merken wir eben den heilsgeschichtlichen Standort von Lukas 16 vor Ostern. Das ist noch nicht die Botschaft von unserer Hoffnung, die uns nach Ostern entfaltet wird. Durch die Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes radikal verändert. Jetzt hat Jesus die Schlüssel des Todes und des Hades, Offenbarung 1,18, die Vollmacht. Und in seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus, das lesen wir in Epheser 4, Vers 8, die Gefangenschaft gefangen geführt. Der Hades wird im Bild im Neuen Testament, auch im Alten, glaube ich, immer wieder als Gefängnis bezeichnet. Also dieses Bild, Uhaftus ist von da gar nicht verkehrt. Immer wieder wird in diesem Bild Gefängnis vom Totenreich gesprochen. Und jetzt heißt es hier, als Jesus zum Vater auffährt, als siegreich Auferstandener, da hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Jetzt ist er der Herr. Tod und Hades haben keine Macht mehr über Menschen, die zu Jesus gehören. Und der Herr hat Zugang zu allen Bereichen des Todes und des Totenreiches. Er hat die Schlüssel. Als Menschen in Christus, als Glieder an seinem Leib, erwarten wir nicht Abrahams Schoß, wie die Juden zur Zeit Jesu, sondern wir erwarten Jesu offene Arme. Oder um es mit Paulus zu sagen, wir erwarten nach unserem Sterben bei Jesus zu sein. Philipper 1,23. Aber hier in Lukas 16 befinden wir uns heilsgeschichtlich eben noch vor der Auferstehung Jesu. Da waren die Verhältnisse noch anders. Doch das tut der Botschaft Jesu auch für uns keinen Abbruch, wenn wir die heilsgeschichtliche Stellung im Auge behalten. Für den reichen Mann hat sich übrigens nichts geändert. Für den Menschen ohne Gott heißt es vor und nach der Auferstehung Jesu, Lukas 16,23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Mann schließt auf Erden seine Augen und schlägt sie sogleich im Hades wieder auf. Einmal schließen und öffnen der Augen liegen zwischen dieser und jener Welt. Unser Herr schildert es detailliert. Der reiche Mann schlägt seine Augen auf. Er kann denken, rufen, sprechen. Er empfindet Qualen. Er sieht von Weitem Abraham und Lazarus. Er kann auch die Identität beider erkennen. Abraham kann er intuitiv erkennen, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Lazarus kann er wieder erkennen. Also auf die Frage, ob wir uns nach dem Sterben
wiedererkennen werden, antwortet Jesus hier eindeutig mit
ja.
Mit ja. Mehr noch, wir werden sogar intuitiv Menschen erkennen, die wir vorher nicht von Angesicht gekannt haben, zumindest die Glaubensmenschen. Also beim Herrn werden wir nicht rumlaufen, wer bist denn du? Ach, du bist Paulus!
Nein, das werden wir wissen.
Machen wir uns noch einmal bewusst, Jesus erzählt hier kein Märchen, sondern er schildert die Realität der jenseitigen Welt. Und Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben als bewusstes Sein, nicht als Todesschlaf. Nur unser Körper, der schläft und wartet auf den Tag seiner Auferweckung. Wie das mit der Auferstehung des Leibes sein wird. Wie der Zwischenzustand der Gläubigen bis dahin beschaffen ist. Wie es dann weitergeht im Heilshandel Gottes. Davon mehr in einem dritten Teil. Für heute halten wir fest, Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben als bewusstes Sein. Für uns als Kinder Gottes, als Glieder am Leib des Christus bedeutet das, so wie wir in der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn gelebt haben, so sterben wir auch in die lebendige Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn. Da ändert sich nichts, das wird nur klarer und mehr. Und Paulus formuliert unsere persönliche Hoffnung für das Sterben so. Nochmal, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben, ob wir sterben, völlig schnuppe, völlig wurscht. Im Wesentlichen macht es überhaupt keinen Unterschied. Wir sind des Herrn. Wir gehören zu ihm und sind mit ihm so eng verbunden, wie es keine engere Verbindung in diesem Kosmos gibt. Und Paulus schreibt deshalb in Philipper 1, 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Abscheiden, sterben, gleich bei Christus sein. Denn es ist weit besser. Weit, weit besser. Wenn jemand heimgeht zum Herrn, weit besser. Um den brauchen wir nicht zu feiern. Nur uns. Und das Beste daran ist nicht das Ende von Krankheit, Leid, Mühsal, Beschwerden, Schmerz. Das will ich genommen, wäre ja schon riesig. Was ist das Beste daran? Das Beste daran ist, dass wir unseren geliebten Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das Beste. In 1. Korinther 13, Vers 12 schreibt Paulus, wir sehen jetzt mittels eines polierten Metallspiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Zweimal heißt es jetzt, dann aber. Jetzt, dann aber. Jetzt noch so undeutlich und dann von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir Jesus so erkennen, wie wir von ihm jetzt schon erkannt sind. Unsere ganzen verkorksten Gottesbilder werden sich wie Nebel in der Sonne auflösen. Und wir werden erkennen, dass unser Herr wirklich nur Liebe ist. Gar keine Finsternis in ihm ist. Und dass all sein Handeln und auch sein Nichthandeln in unserem Leben, was uns oft heute so rätselhaft ist, immer, immer ausnahmslos Ausdruck seiner Liebe zu uns war und ist. Und dann werden all unsere Fragen, die uns heute noch so umtreiben, ihre Antwort finden und alle Rätsel unseres Lebens sich klären, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Darauf dürfen wir uns freuen. Amen.